Deutschlandfunk. Der Tag.
Dresden muss heute einen Spagat hinbekommen. Erinnern an die Opfer schwerer Luftangriffe vor genau 75 Jahren durch Bomber der Alliierten. Dabei nicht vergessen, dass die Deutschen, die Nationalsozialisten, diesen Krieg ausgelöst hatten. Dass unter den Opfern des Feuersturms auch Täterinnen und Täter waren. Wie gedenkt man da angemessen? Und all das, ohne sich gleichzeitig auch von aktuellen politischen Debatten, gar von Rechtsextremen vereinnahmen zu lassen. Ist eine super schwierige Gemengelage, kann man sich wahrscheinlich nur dran verheben. Wir probieren es trotzdem. Abgrenzung nach rechts, dann auch unser zweites Thema. Sorry, wir kommen einfach nicht drum rum, weil nach Thüringen jetzt eben alles in der CDU wabert. Wie da die große Abgrenzungsdebatte gelingen kann, wenn auf der einen Seite die Werteunion trommelt, auf der anderen Seite der Machtkampf an der Spitze der Partei begonnen hat. Hui, die losen Fäden der Union, auch das heute unser Thema. Der Tag im Deutschlandfunk, ich bin Ann-Kathrin Büsker. Moin.
Ein besonderer Gedenktag. Wir müssen auch das Furchtbare, was damals passiert ist, in Erinnerung halten. Ohne das zu vergessen, was der Auslöser war, das ist ganz unbestritten. Aber als geborener Dresdner, das ist man an so einem Tag ganz besonders auch aufgewühlt, weil das einfach zu unseren Familiengeschichten hier gehört. Die Geschichte, die die Großeltern erzählt haben und die Eltern.
Das sagte Matthias Rösler, Landtagspräsident in Sachsen, heute Vormittag in Dresden. Da wurden auf dem Heidefriedhof die Namen von Menschen verlesen, die 1945 gestorben sind, infolge der Luftangriffe durch Briten und US-Amerikaner, die heute vor genau 75 Jahren angefangen haben. Das Verlesen dieser Namen, das war durchaus umstritten, weil dabei die Namen von Tätern und Opfern gleichermaßen vorgelesen wurden, so die Kritik. Opfer der Angriffe waren sie ja alle, aber darunter waren eben auch Täter, überzeugte Nationalsozialisten. Viele in Dresden sagen deshalb, ihr setzt hier gleich, ihr verharmlost. Oder auch, ihr betont wieder einmal die Opferperspektive. Das sagt auch Gerhard Baum, ehemaliger Innenminister der Bundesrepublik. Er hat den Feuersturm von Dresden damals als Jugendlicher erlebt. Bisschen Ohrenspitzen jetzt bitte, wir hören einen alten Herren in Handyqualität.
Dresden ist ja nicht das einzige Opfer des Krieges. In Dresden gibt es eine Opfermentalität, die das Gefühl verbreitet, die Dresdner seien ein Opfer am Ende des Krieges gewesen, das es gar nicht mehr hätte geben dürfen. Und damit wird natürlich, die Kommunisten haben diese Opfermentalität in der DDR gepflegt und jetzt widerlicherweise die AfD. Also auf dem Erinnern kochen rechtsextreme Gruppierungen ihre Suppe und instrumentalisieren das Leid der Menschen für ihre Zwecke.
Über diese schwierige Gemengelage habe ich mit Alexandra Gerlach gesprochen, freie Autorin in Dresden. Sie lebt dort seit vielen Jahren, ist aber gebürtig aus dem Westen, sage ich direkt dazu. Wir haben uns also aus zwei Städten zusammengeschaltet, die fast vollständig zerstört wurden im Zweiten Weltkrieg. In Dresden in nur wenigen Tagen die komplette Innenstadt, die komplette Industrie, alles in Trümmern. Ähnlich in Köln, da gibt es so ein beeindruckendes Luftbild im NS-Dokumentationszentrum. Da sieht man die Zerstörung rund um den Dom, nur der ragt noch in die Höhe und man sieht eben auch die Brücken, die im Rhein liegen, zum Teil durch die Nationalsozialisten gesprengt, damit die einrückenden Truppen nicht über den Fluss kamen. Und wenn man hier in Köln aus dem Bahnhof rauskommt, dann sieht man in den ganzen Touristenshops rund um den Dom überall Bilder davon. Man kriegt Postkarten davon zu kaufen. Da wird ja richtig diese Zerstörung touristisch genutzt. Das wäre in Dresden undenkbar, oder Alexandra?
Nee, also das einzige Beispiel, was mir dazu einfallen würde, wäre die Frauenkirche, die ja damals gar nicht in den Bomben zerstört wurde, sondern die von innen ausbrannte und dann zusammenbrach, am dritten Tag nach dieser fürchterlichen Nacht im Februar 45. Und da gibt es durchaus Postkarten, wo man noch den Ruinenberg sieht, der ja noch bis vor 20 Jahren noch sehr präsent war auf dem Neumarkt in Dresden und wo auch alljährlich das stille Gedenken stattfand, wo die Menschen dann aus der Kreuzkirche mit einer Kerze in der Hand auf den Neumarkt, also vom Altmarkt auf den Neumarkt zogen und dann dort der Toten gedachten und des Angriffs und der Zerstörung ihrer Stadt gedachten. Mhm. Das wäre die einzige Postkarte, die ich mir vorstellen könnte. Da gibt es so etwas, das weiß ich, das habe ich auch schon mal in der Hand gehabt, also wie es früher aussah und wie es heute aussieht. Mhm. Aber ansonsten wäre eine touristische Nutzung überhaupt undenkbar hier in Dresden.
Weil diese Zerstörung schon irgendwie so eine Art Trauma für die Stadt ist?
Davon, ja, das würde ich absolut so bestätigen. Es ist ein absolutes Trauma für die Stadt. Das bestätigen auch die Zeitzeugen, das bestätigen viele, die so mein Jahrgang sind. Ich bin Mitte der 60er Jahre geboren. Die sind alle damit aufgewachsen, jedes Jahr zum 13. Februar zu hören, wie das war, wie man das erlebt hat, wie die Eltern das erlebt haben, als sie im Kindesalter waren, wie die Großeltern das erlebt haben. Und das war deshalb so ein großes Trauma, weil zum einen die Geschichtsfärbung nach diesem wahnsinnigen Bombardement Dresdens, was ja im Übrigen gar nicht wahrscheinlich schlimmer war als das, was andere deutsche Städte auch erlebt haben oder davor Städte wie Coventry, Guernica etc., die muss man ja alle auch nennen, wenn wir über solche Zerstörungen sprechen. Aber in Dresden war es eben so, dass von Anfang an das sehr verklärt wurde, schon durch die Nationalsozialisten, und die Stadt als eine sehr unschuldige Stadt dargestellt wurde, die ja bis zuletzt ein reges Kulturleben hatte, die einigermaßen funktionierte, obwohl man schon im sechsten Jahr des Krieges war, obwohl viele Flüchtlinge durchzogen, die aus den Ostgebieten Richtung Westen flüchteten. Und trotzdem, das beschildern, also schildern heute auch Zeitzeugen, war hier das städtische Leben weitgehend noch intakt. Hm. Dann dieser Überfall mitten im Fasching. Die Menschen hatten von heute auf morgen ihre Normalität verloren und viele haben verdrängt über Jahrzehnte, dass natürlich dieser Überfall eine Vorgeschichte hatte und dass Deutschland den Krieg in die Welt getragen hatte und Dresden keine unschuldige Stadt war.
Wie ist das denn heute? Also setzt man sich da noch mit dieser Rolle auch als Täter auseinander in der historischen Aufarbeitung?
Also ich würde sagen, in den letzten 10 Jahren mehr denn je. Denn bis vor 10 Jahren war eigentlich die Opferperspektive die stärkere, dass man gesagt hat, Dresden hat sich doch gar nicht zu Schulden kommen lassen. Und völlig ausgeblendet wurde, dass Dresden sehr wohl ein Zentrum des Nationalsozialismus war, dass hier schon sehr, sehr früh, nämlich schon ab Anfang 33, Bücher verbrannt wurden, Juden gequält wurden mit allen möglichen Gemeinheiten des Alltages. Also um mal Beispiele zu geben, die mussten sehr früh ihre Haarschneidemaschinen abgeben, ihre Schreibmaschinen. Sie mussten ihre Haustiere in Asylheime geben für Tiere. Sie mussten ganz viele kleine Sticheleien hinnehmen und haben das auch getan. Das kann man sehr gut nachlesen bei Klemperer in seinen Tagebüchern, weil sie immer gedacht haben, das muss so sein, das ist richtig so. Mhm. Und Dresden war nicht nur eine Kulturhauptstadt, es war auch Gauhauptstadt und damit eine Befehlszentrale in diesem nationalsozialistischen Regime. Und das ist sehr, sehr lange gar nicht zur Sprache so richtig gekommen, sondern eigentlich hat der Opfermythos alles überstrahlt. Das ist seit 10 Jahren anders. Und ausschlaggebend dafür war, dass es hier 2009 einen der größten Neonazi-Aufmärsche Europas gegeben hat, den man bislang so erlebt hatte. Und der hat sich auch genau auf diesen 13. Februar fokussiert und auf diese Opfergeschichte.
Also da tatsächlich dann auch so eine politische Vereinnahmung dieses historischen Datums. Bevor wir auf die rechte Vereinnahmung dieses Datums gucken, würde ich vielleicht tatsächlich nochmal mit dir einen Schritt in die Historie machen wollen, weil du hast ja eben auch gesagt, du bist in den 60ern geboren. Das ist ein anderer Staat gewesen zu der Zeit. Das war die DDR, wo Dresden lag. Wie wurde denn in der DDR tatsächlich dieser Luftangriff, der ja stattgefunden hat durch die Briten und die Amerikaner, also quasi den Gegner, also wie wurde das historisch gedeutet?
Na, da waren es natürlich, in deren Deutung war es der Angriff der Imperialisten auf den Sozialismus und indirekt auf die Sowjetunion, die ja ein neues Gesellschaftssystem aufbaute seit der Revolution 1917. Und dementsprechend hat man es so umgedeutet, dass der Westen hiermit den Kommunismus sozusagen umbringen wollte oder zumindest beschädigen wollte. Und das hat auch wohl sehr, sehr lange verfangen. Aber das spielt jetzt heute so keine Rolle mehr. Es hat nur insoweit dadurch eine Fortsetzung der NS-Deutung gegeben, als sowohl von den Nazis als auch, also von den Nationalsozialisten, als auch später vom sozialistischen Regierungssystem in der DDR völlig überhöhte Opferzahlen immer wieder ins Feld geführt wurden, um die Dramatik und das Ungeheuerliche dieser Bombardements noch einmal herauszustellen.
Und heute sind sich aber seriöse Wissenschaftler eigentlich einig, wie viele Menschen umgekommen sind. Da ist ja so die Zahl bis 25.000 im Raum.
Das ist auch interessant, ja. Und zwar im Jahr 2010 hat die Stadt Dresden eine Historikerkommission damit beauftragt, nun einmal felsenfest herauszufinden und vor allen Dingen wissenschaftlich fundiert, wie viele Menschen sind denn überhaupt gestorben. Denn die ersten Zahlen, die es gab, die wurden damals noch von dem Auswärtigen Amt zur Zeit des Deutschen Reiches herausgegeben. Die lagen bei rund 200.000. Das war im Jahr 45 und zwar gleich Anfang März, also wenige Wochen nach dem Angriff. Und später hat dann das Rote Kreuz in Genf diese Zahlen offenbar auch genutzt und nochmal gemixt mit Zeitzeugen, Erinnerungen, Traumatisierungen, die ihnen geschildert wurden von Menschen, die dieses Bombardement erlebt hatten. Die kamen dann zu einem Ergebnis von 275.000 möglichen Luftkriegstoten. Und dann war eben irgendwann der Punkt erreicht, wo dann die Stadt Dresden gesagt hat, jetzt müssen wir aber mal genau nachforschen. Und dann haben eben renommierte Historiker mal alle Quellen untersucht, die es gab, alle Register, alle Dokumente, die man noch hatte, und haben dann schließlich den Schluss gezogen, ja, bis zu 25.000 Menschen, das kann man gesichert sagen, sind umgekommen in dieser Nacht.
Eine Zahl, die heute aber auch wieder in Frage gestellt wird. Und da sind wir schon wieder so ein bisschen bei der politischen Vereinnahmung, weil die AfD glaubt ja nicht an diese 25.000, ne?
So ist es. Der neue AfD-Bundesvorsitzende Tino Chrupalla, der im Übrigen aus Sachsen stammt, aus Görlitz, und der gerade auf Alexander Gauland nachgefolgt ist, der hat jetzt gerade in den letzten Tagen wiederholt diese offizielle Zahl der Historikerkommission in Zweifel gezogen. Und damit versucht er nun wieder, diese Debatte aufzumachen. Und ich fürchte fast, er wird da auch einigen Widerhall positiv finden. Es wird viele Menschen geben, die sich dem anschließen. Denn ich kann mich gut erinnern, dass damals, als die Historikerkommission ihre Ergebnisse bekannt gemacht hat, es auch einen Sturm der Entrüstung gab, dass diese Zahlen viel zu niedrig seien. Also, aber die sind zumindest gesichert. Ja, man kann eben auch heute aufgrund der Quellenlage nur sehr schwer noch nachvollziehen, wer damals tatsächlich umgekommen ist.
Also ist im Prinzip dieses historische Datum auch heute immer noch so im politischen Fokus, und so eine richtige Einigkeit darüber, wie die Ereignisse von damals zu deuten sind, die haben wir auch heute im Jahr 2020, 75 Jahre danach, immer noch nicht. Es ist immer noch irgendwie im politischen Fokus und wird immer noch umgedeutet.
Das ist so, und dafür gibt es auch vom heutigen Tage schon ein aktuelles Beispiel. Heute Morgen begann ja das Gedenken mit dem Verlesen von Namen von ungefähr 3.800 Toten, die in dieser Nacht durch das Bombardement umgekommen sind. Eine Aktion, die von einem privaten Verein gestartet wurde, aber von der Stadt unterstützt wird. Und da gab es eben ziemlich lautstarken Protest, in diesem Falle aus linksgerichteten Demonstrantenkreisen, die eben sich dagegen wehren, dass hier Täter und Opfer unter Umständen gemeinsam genannt werden. Der Verein hat allerdings da hervorgehoben, dass er eben einfach diesen Menschen, die dort in Massengräbern beigesetzt sind und die anonymisiert beigesetzt worden sind, dass man ihnen einfach wieder ein Gesicht, eine Stimme geben möchte, auch im Sinne der Mahnung, dass sich so etwas nie wieder wiederholen möge. Aber an diesem Beispiel sieht man schon, und es war ein sehr ergreifender Moment, wenn diese Namen gelesen werden, das hatte ich jetzt selber auch für mich unterschätzt, das geht unwahrscheinlich unter die Haut, weil man plötzlich hört, dass ganze Familien dort ausgelöscht worden sind. Natürlich ist das in anderen Städten auch passiert, aber wenn man das so unmittelbar auf einem Friedhof erlebt, hat das eine ganz starke Wirkung. Und dass gerade in dem Moment der Protest sich erhob, das fand ich also ganz schwierig für mich selber auch.
Wobei die Schwierigkeit, das ist jetzt von hier, von Köln aus nach Dresden geblickt, natürlich auch total leicht zu sagen, aber die Schwierigkeit ja eigentlich an der Stelle, dass da alle, die da liegen, irgendwie Opfer sind eines Angriffs, Opfer des Feuers, Opfer der Bomben, aber unter diesen Opfern eben auch, ja, Täterinnen und Täter sind, also diejenigen, die Leid über andere Menschen gebracht haben, die den Nationalsozialismus gestützt haben. Ich finde das so aus einer historischen und gesellschaftlichen Perspektive eben den ganz, ganz schwierigen Umgang, dass ja auch Täter zu Opfern geworden sein können. Und wie man da heute so ein Gedenken mitfindet, auch im Angesicht einfach des Erstarkens der Rechten, was wir ja auch in Sachsen ganz massiv sehen, finde ich schwierig. Du hast eben im Vorgespräch das Beispiel der Menschenkette gebracht, die es in Dresden jetzt ja auch gibt, wo so ein bisschen zivilgesellschaftliches Miteinander auch gefördert wird seit ein paar Jahren, um eben auch gegen rechts zu stehen. Magst du das nochmal erklären?
Unbedingt, aber ich würde ganz gern noch einen Punkt aufgreifen. Ja. Ja, das ist richtig, dieser Einwand, dass da auch Täter und Opfer nebeneinander sind. Ich denke aber, das ist genau der Punkt, den man jetzt thematisieren muss, in vielen Formaten, die sich rund um dieses Gedenken etabliert haben. Die Menschenkette ist eines davon. Aber es gibt viele Zeitzeugengespräche, es gibt Diskussionsrunden, es gibt Vorträge, es gibt Begegnungen von Menschen, die sich miteinander austauschen. Was ist denn damals gewesen? Wer hat was gemacht? Was war die Rolle Dresdens? Und das wird auch künftig viel, viel wichtiger sein, das zu machen, weil die Zeitzeugen einfach langsam wegsterben. Mhm. Ja, die Zeitzeugen, die jetzt noch aktiv sind, sind Ende 80. Das ist eine Frage der Zeit. Dann werden wir keinen mehr haben, der noch erzählen kann, wie es war.
Und
der selber erlebt hat. Aber die Menschenkette...
Warte, ich möchte ganz kurz einhaken, ja. Dann kommen wir zur Menschenkette. Okay. Weil das finde ich einen sehr, sehr spannenden Punkt. Die Zeitzeugen, die eben heute noch da sind, das haben wir ja auch ganz massiv besprochen rund um das Datum, Jahrestag, Befreiung, Konzentrationslager Auschwitz. Auch da haben wir das Problem, dass die Zeitzeugen eben bald nicht mehr da sind. Du hast ja auch mit einigen Menschen gesprochen, die das Ganze persönlich erlebt haben. Was sagen die denn, wenn die auf die heutige politische Entwicklung gucken?
Ja, die machen sich große Sorgen. Also ich habe eine 88-Jährige interviewt und habe sie gefragt, ob sie beunruhigt ist, wenn sie sich jetzt das Erstarken der AfD anschaut. Und sie sagt, natürlich, ich bin total beunruhigt. Und sie sagt, das ist ein Mangel an Wissen, an Bildung. Die wissen gar nicht, was diese Ideologie angerichtet hat. Also die sehen das schon sehr kritisch. Nur diese Stimmen werden weniger und sie werden leiser.
So, jetzt die Menschenkette bitte.
Ja, die Menschenkette gibt es seit 10 Jahren und ist von Anfang an ein hochsymbolischer Akt gewesen in zweierlei Hinsicht, weil dieser 13. Februar ja immer eine doppelte Perspektive hat. Er hat zum einen das Mitgefühl mit den Opfern und andererseits geht es um das, was war und zu verhindern, dass sich so etwas wiederholt. Mhm. Und in diesem Sinne hat man eben auch damals angesichts dieser Neonazi-Aufmärsche, die sich hier immer mehr verfestigten im Umfeld dieses Gedenktages, hat man gesagt, man muss diese Stadt schützen und man muss ein klares Zeichen geben für Weltoffenheit, für Toleranz und dafür, dass wir mahnen, dass sich so etwas nie wieder ereignen darf. Und da war das ein ganz starkes Zeichen. Das sind ja Tausende von Menschen, die da abends zusammenkommen und sich dann um 18 Uhr die Hand reichen und dann minutenlang Hand in Hand dort stehen. Das macht ja auch was mit einem Menschen, nicht? Wenn man da ganz friedlich nebeneinander steht. Und da haben sie eben damals wie so einen Cordon um die Innenstadt gebildet. Und das ist jedes Jahr ein sehr, sehr spannender Moment, wenn sich diese Menschenkette für einen kurzen Moment schließt. Und in diesem Jahr haben die Initiatoren eben gesagt, es müssen wirklich viele Menschen kommen. Es muss ein Zeichen für Demokratie gesetzt werden. Und jeder ist jetzt aufgefordert, Haltung zu zeigen.
Und diese Haltung wird dann ja im Prinzip auch wieder am Wochenende erforderlich, weil am Samstag, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, großer Neonazi-Aufmarsch in Dresden.
Das ist richtig. Es ist eine Veranstaltung von Neonazis angekündigt. Es ist auch eine Gegenveranstaltung angekündigt. Und zwar in diesem Falle von der Arbeitsgemeinschaft 13. Februar. Da sind sehr viele honorige Bürger der Stadt drin. Und die wollen eben auch ganz viele Menschen mobilisieren, ganz normale Bürger dazu zu kommen, sich zu zeigen und zu sagen, das wollen wir nicht. Diese Stadt ist keine Nazistadt. Wir wollen Demokratie und Freiheit und Offenheit und Toleranz. Und ich bin sehr gespannt, wie viele diesem Aufruf folgen werden. Aber auch da habe ich heute mit einem der Initiatoren am Rande dieser Gedenkveranstaltung auf dem Heidefriedhof gesprochen. Er hat eben auch gesagt, sie wollen nochmal an alle appellieren, dass viele, viele Menschen sich anschließen, weil in diesem Jahr sei es wichtiger als jemals zuvor, da Gesicht zu zeigen.
Alexandra, danke, dass du uns mitgenommen hast nach Dresden.
Bitteschön, gerne.
In den letzten Tagen sind wir ja heftigst damit beschäftigt, journalistisch aufzuarbeiten, was eigentlich nach Thüringen alles passiert ist. Gestern mit dem Blick ins Bundesland hinein, heute kehren wir noch mal ein bisschen bei der CDU zusammen, die ja derzeit ohne richtige Führung dasteht, nachdem Annegret Kramp-Karrenbauer am Montag ihren Rückzug angekündigt hat. Nun zeichnet sich so langsam schon ab, wer alles seinen Hut für die Nachfolge in den Ring wirft. Friedrich Merz läuft sich auf jeden Fall schon warm. Und parallel zur Nachfolgerdebatte gibt es eben auch eine inhaltliche Debatte in der Partei darüber, wie konservativ die CDU denn bitteschön zu sein hat. Darüber kann ich mit Katharina Hamberger in unserem Hauptstadtstudio sprechen. Ich musste hier im Funkhaus am Montag und Dienstag ja so ein bisschen lachen, weil auf der Newsfläche haben wir eine ganze Menge Fernseher stehen, wo die üblichen Nachrichtenkanäle rund um die Uhr laufen. Und Auf diesen Fernsehern erschien im Verlauf des Tages immer wieder das Gesicht von Alexander Mitsch, Vorsitzender der sogenannten Werteunion. Ist eine Splittergruppe innerhalb der CDU, von der einige sagen, dass da wirklich eine Minigruppe im Prinzip versucht, den Kurs einer großen Volkspartei zu beeinflussen. Das ist jetzt in der Deutung auch nicht ganz falsch, oder?
Ja, würde ich ja zumindest halb unterschreiben. Also es ist eine sehr kleine Gruppe im Verhältnis zur Mitgliederanzahl der CDU und auch der CSU. Also wenn man den Zahlen Glauben schenken mag, sind es 4.000 Mitglieder bei der Werteunion und in der CDU so rund 400.000, in der CSU 140.000. Also da hat wahrscheinlich so mancher Kreisverband oder so mehr Mitglieder als die Werteunion hat. Ich finde es jetzt erstmal auch legitim, dass es irgendwie eine Gruppe von Leuten gibt, die sagt, ja, ich finde, dass die und die Themen mir nicht genug vorkommen und da würde ich gerne dazu beitragen, dass die in der Partei wieder stärker auftreten. Aber die Werteunion nimmt sich natürlich irgendwie auch wahr als große Basisbewegung, die zumindest suggeriert sie das nach außen, einen großen Teil der Mitglieder vertritt. Und das ist, wenn man die Zahlen anguckt, halt nicht so.
Und trotzdem ist sie auf allen Kanälen. Bekommt diese Gruppe zu viel Aufmerksamkeit?
Also ich finde, ja, zumindest wird sie sehr oft hergenommen, um sozusagen nochmal eine starke Gegenmeinung aus der CDU zu hören, was dann den Eindruck erweckt, eben sie wäre ein Großteil der CDU oder der CSU. Und da müssen wir, glaube ich, uns auch als Journalisten fragen, wann ist es sinnvoll, mit ihnen zu sprechen und wann machen wir es einfach nur des Krawalls wegen. Also wenn man mit einem Vertreter von Thüringen, aus Thüringen zum Beispiel, spricht, um zu verstehen, warum es dort diesen Verein gibt und warum die sich in eine bestimmte Richtung bewegen, dann finde ich das völlig legitim. Aber man muss es nicht immer machen.
Ich meine, wir sind ja auch in unserer Auswahl von GesprächspartnerInnen immer auch so ein bisschen drauf aus, vielleicht auch Widersprüche aufzulegen, Bruchlinien zu zeigen. Insofern finde ich das aus einer redaktionellen Perspektive auch durchaus sehr, sehr nachvollziehbar, dass man versucht, jemanden zu finden, der, ich sage mal, der Parteilinie widerspricht. Und wenn wir auf die CDU gucken, da ist es ja oder da war es lange Zeit nicht sehr üblich, der Parteilinie zu widersprechen, anders als beispielsweise in der SPD. Also mit Blick auf die Union hatte ich schon immer das Gefühl, die stehen alle ziemlich nah beieinander, da passt kein Blatt dazwischen.
Naja, zumindest nach außen hin ist das ja oft so. Und ja, tatsächlich, glaube ich, ist es dann in solchen Parteien oft schwer, also Parteien, die auch sehr, sehr machtkonzentriert sind, wie es die CDU ist, der Leute zu finden, die dann da ausscheren. Und die werden dann natürlich auch sehr oft interviewt. Also wenn man mal zurückblickt, es ist ja nicht nur die Werteunion, sondern bei der CSU zum Beispiel jemand wie Norbert Geis, der eine sehr konservative Linie vertreten hat, auch immer gern auch bei uns im Programm gehört. Mhm. Bei der SPD ist es Hilde Mattheis, die einfach als Parteilinke für einen bestimmten Kurs steht. Dass man diese Leute sucht, ist auch klar. Diese Unzufriedenen äußern sich eben eher selten, suchen seltener das Rampenlicht, weil man dann oft doch alles für die Einigkeit der Partei tut, um sie stark zu machen. Und das ist auch ein Problem, glaube ich, in den letzten Jahren der CDU gewesen, dass man vielleicht bestimmte Strömungen, bestimmte Leute nicht immer gehört hat.
Ah, bricht jetzt aber so ein bisschen auf.
Ja, genau. Es tut sich ja schon seit einiger Zeit. Ich glaube, so der Wendepunkt ist halt wirklich leider das Jahr 2015. Mhm. Auch schon ein bisschen davor, muss man sagen.
Ja, Finanzkrise und
genau,
so.
Genau, ne? Euroskepsis, also auch so ein bisschen der Zeitraum, in dem sich auch die AfD gegründet hat. Da gab es ja auch in der Union so den einen oder anderen, der den Kurs nicht für richtig gehalten hat. Klaus-Peter Wiltsch zum Beispiel oder auch Peter Gauweiler in der CSU, die aber immer von den eigenen Leuten dann so ein bisschen mit spitzen Fingern angefasst worden sind. Also dann immer gleich so in eine Ecke gestellt worden sind. Und da ist die Frage, hätte man hier vielleicht nicht schon früher sagen sollen, das gehört zu unserer Partei und jeder hat hier seine Stimme und jeder wird gehört und wird auch ernst genommen.
Ja, wobei die spitzen Finger, das ist ja genau das, was jetzt mit Blick auf Thüringen zum Beispiel auch gefordert wird von der CDU. Habt mal spitze Finger mit Blick auf die AfD. Also ich habe das Gefühl, dass das für die CDU auch wirklich eine sehr, sehr große Herausforderung ist, tatsächlich innerhalb sich selbst zu verhandeln, wo hat man spitze Finger und wo hat man sie nicht.
Ja, das ist eine Gratwanderung, weil die CDU natürlich klar sagen muss, und ich glaube nach Thüringen, da war der Schock so groß, sagt man das nochmal deutlicher, keine Zusammenarbeit mit der AfD in Richtung rechts muss da wirklich eine Brandmauer stehen und die darf niemand versuchen, nur im Ansatz umzuschubsen. Und da muss diese Linie eben verlaufen und das versucht man eben auch in Richtung Werteunion zu kommunizieren, die selbst immer sagt, naja, wir wollen ja keine Kooperation mit der AfD, aber da gibt es ja eben den einen oder anderen, der dann doch immer ein bisschen nach rechts schielt. Und damit muss so eine Parteiführung dann eben auch umgehen. Die Frage ist nur, ob die Werteunion nicht eigentlich die Rolle übernehmen könnte, sozusagen hier die Brandmauer zu sein. Denn dass einfach ein gewisser Teil von Leuten mit sehr konservativen, ultrakonservativen Ansichten zur Union gehört, würde ich sagen, ist so. Aber dass dieser Teil dann eben auch der sein muss, der sagt, wo sind unsere Grenzen und sie nicht immer verschiebt, da finde ich, ist das Problem der Werteunion, weil sie verschiebt.
Die Frage ist ja auch, diese Konservativen, die gibt es ja. Und wo sollen sie ihren Platz finden, wenn sie ihn nicht in der CDU finden? Dann ganz bleibt genau. Ja im Prinzip nur noch eine Partei, wo sie diesen Platz finden können, und das wäre die AfD.
Ganz genau. Und das ist eben sowas, wo die Werteunion ihre Aufgabe haben sollte, dass sie sozusagen sagt, hier gibt es prominente Mitglieder der CDU, also Hans-Georg Maaßen zum Beispiel, die für einen gewissen konservativen Kurs stehen, und hier könnt ihr euch mit einbringen und wir sorgen dafür, dass eure Stimme gehört wird. Aber was ich finde, was die Werteunion schwierig macht, ist das ständige Fordern einer Kurskorrektur und sich selbst zu so wahrzunehmen und auch zu suggerieren, sie seien die einzige Vertretung von Unionswerten. Also auch das zu negieren, dass die CDU eine Volkspartei ist und dass sie halt andere Meinungen auch akzeptieren müssen.
Ich würde ja mit Blick auf Hans-Georg Maaßen sagen, der ist schon ziemlich verbrannt, weil er eben so viele Kontakte zur AfD gefordert hat und auch gepflegt hat. Aber das ist jetzt eine andere Baustelle. Vielleicht gucken wir tatsächlich nochmal auch auf so einen Landesverband wie Sachsen-Anhalt. Da wird ja im nächsten Jahr gewählt, und Holger Stahlknecht heute Morgen bei uns im Interview auch in einer schwierigen Position, weil da gibt es ja im Landesverband tatsächlich auch einige, wo man sagen würde, Moment mal, da steht die Brandmauer aber nicht. Der Abgeordnete Zimmer, der eine konkrete Zusammenarbeit tatsächlich mit der AfD auch nicht ausschließen will. Wie geht man dann mit solchen Leuten um, wenn man die nicht in den Griff bekommt? Muss man die dann aus der Partei ausschließen?
Ja, das ist die gute Frage. Also die ja schon auch länger im Raum steht, seitdem man diesen Unvereinbarkeitsbeschluss so betont innerhalb der CDU. Also dass man eben mit der Linkspartei, aber eben auch mit der AfD vor allem, nicht zusammenarbeitet. Und eigentlich, wenn jemand immer wieder daran rüttelt und das vielleicht sogar dann in die Tat umsetzt, dann muss man auch Konsequenzen ziehen. Und dann muss da im schlimmsten Fall auch ein Parteiausschussverfahren, dessen Hürden ja zu Recht sehr hoch sind, folgen. Also es gibt ja sogar Sanktionsmöglichkeiten für zum Beispiel Vorsitzende, Landesvorsitzende, wenn sie sich nicht an bestimmte Beschlüsse halten, dass sie nicht ausgeschlossen werden, aber dass sie zumindest erst einmal zum Beispiel aus Ämtern enthoben werden von der Bundes-CDU. Aber diesen Schritt zu gehen ist halt immer so ganz schwierig, weil man natürlich die andere Seite sofort in eine Märtyrerrolle bringt. Siehe Sarrazin.
Und also das alles ja Ausdruck einer Abgrenzungsdebatte, insbesondere nach rechts, du hast aber auch gesagt, immer wieder nach links. Das ist ja so eine Debatte, die wird ohne richtige Führung an der Bundesspitze, und da haben wir ja im Moment ja sozusagen ein Vakuum, die wird da nicht unbedingt einfacher durch, oder?
Ja, ich glaube, dass das wird jetzt die Aufgabe sozusagen des neuen Parteivorsitzenden. Man muss ja hier von einem Mann wahrscheinlich ausgehen, deswegen nehme ich jetzt mal die männliche Form. Das wird die Aufgabe sozusagen hier die Grenzen zu ziehen, zu sagen, was geht, und aber auch zu integrieren, soweit man an die Ränder sich ranwagen kann. Also zu gucken, wie ist unser zukünftiger Umgang mit der Werteunion? Wo können wir vielleicht aber auch, wenn wir mal die andere Richtung nehmen, uns nach links ein bisschen aufweichen? Aber es ist einfach eine schwierige Aufgabe, weil sich die CDU einfach als dazwischen definiert und die Abgrenzung nach links auch immer als Argument für die Abgrenzung nach rechts genommen werden kann. Wenn ich nach links was aufweiche, dann kommt vielleicht jemand und sagt, dann weichen wir das nach rechts auf. Also das ist eine wahnsinnig schwierige Aufgabe, und ich glaube, das wird eine der großen Probleme, Herausforderungen für den neuen Parteivorsitzenden.
Und ja auch eine Aufgabe, die man jetzt mal zügig angehen sollte. Jetzt hat Annegret Kramp-Karrenbauer da diesen Zeithorizont aufgemacht, dass sie irgendwie erst im Herbst oder Winter entscheiden lassen will auf einem Parteitag. Wobei, jetzt ist irgendwie ein Sonderparteitag im Spiel. So eine lange Zeitlinie wird sich eigentlich auch gar nicht halten lassen, oder?
Nee, das glaube ich auch nicht. Also das habe ich von vornherein gesagt, dass das nicht eigentlich sein kann, dass man so lange jetzt eine Hängepartie hat, wo eine Partei führungslos ist und sich mit sich selbst beschäftigt, weil dann tatsächlich diese Richtungsdebatte nochmal richtig losschlagen kann innerhalb der CDU. Das kann sich ja auch nur immer stärker aufschaukeln, wenn niemand an der Spitze ist, der sagt, so Leute, und da geht's lang. Hm. Und so ist es. Und ihr habt eure Meinung, ihr liebt eure Meinung, ich habe alles gehört und auf Folgendes einigen wir uns jetzt. Also das bringt ja eine Partei wirklich in große Probleme, wenn sie sich dann nur noch mit sich selbst beschäftigt. Also ich würde tippen, auch die CSU wird dazu drängen, dass das im Sommer alles geregelt ist.
Nun sagen auf der anderen Seite aber auch viele, man kann eigentlich gar nicht so früh dann auch einen Kanzlerkandidaten bestimmen, weil der dann quasi parallel zur noch amtierenden Bundeskanzlerin agieren müsste und das so ein Spannungsverhältnis wäre. Warum wäre das tatsächlich ein Problem?
Naja, weil ein Kanzlerkandidat, der irgendwie auch in einen Wahlkampf gehen muss, sich auch immer irgendwie behaupten muss und dann wohl auch gegen sozusagen die Richtlinien der eigenen Kanzlerin eigentlich immer wieder schlagen müsste, wenn er sich auf eine bestimmte Position festlegt. Und das kann schon problematisch werden, weil man dann immer wieder diesen Vorwurf hat, ihr sagt das eine und ihr tut aber auch das andere. Also auch so ein bisschen, Annegret Kramp-Karrenbauer hat ja am Anfang auch ein bisschen damit gekämpft, bevor sie Mitglied der Regierung war, dass sie sozusagen parallel mitgelaufen ist, aber so richtig Kraft und Macht für irgendwas hatte sie nicht, um sich irgendwo zu beweisen, irgendwas durchzusetzen. Und das kann für so einen Kanzlerkandidaten echt schwierig werden.
Also das werden noch richtig unangenehme Monate für die CDU und die CSU.
Ja, wir werden sehen. Ich meine, es gibt ja immer noch die Möglichkeit, dass Angela Merkel zurückzieht. Das wäre so ein bisschen, heute glaube ich, sagte jemand von uns, die Durchschlagung des gordischen Knotens.
Aber dann sagt die SPD,
Genau, das ist dann die andere Sache. Also trägt eine SPD einen neuen Kanzler der CDU mit oder muss man dann gleich Neuwahlen machen? Also es wird, glaube ich, jetzt kein so ein ruhiges Jahr werden.
Na, das ist zumindest gut für unsere Profession. Wer weiß, wie gut das für die Republik ist. Wir werden sehen und noch sehr oft drüber sprechen. Ich danke dir erstmal bis hierhin.
Gerne.
Soweit der Tag am 13. Februar 2020. Für Fragen und Feedback erreichen Sie uns unter dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Ann-Kathrin Büsker, sage danke fürs Zuhören. Tschüss.